Ostern. Vielleicht gönnt ihr euch ja das ein oder andere Gläschen Champagner im Familienkreis. Oder vielleicht ist Champagner für euch das, was es für viele Menschen ist, nämlich ein Luxusgut, das man eigentlich eher so aus der Ferne betrachtet und sich immer fragt, wer trinkt eigentlich ernsthaft Champagner? Ein bisschen ging es meinem Kollegen Henning Rasche so und für eine Geschichte für die Rheinische Post hat er sich deswegen mal in die Champagnerbar bei Edeka zur Heide in Düsseldorf begeben. Und was er dort gelernt hat, hat er mir vor kurzem im Rheinpegel-Podcast erzählt. Das kriegt ihr heute als Bonus-Episode auf die Ohren. Mein Name ist Helene Pawlitzki. Schön, dass ihr zuhört und frohe Feiertage. Brunch. Der Genuss-Podcast der Rheinischen Post. Herzlich willkommen, Henning Rasche.
Vielen Dank, hallo.
Du hast dich an einen magischen Ort begeben, an dem du vorher wahrscheinlich, so klingt es jedenfalls in deinem Text, nicht unbedingt aus freien Stücken und aus freiem Willen hingegangen wärst.
Oh ja, so ist es, genau. Ja, ich war in der Champagnerbar bei Edeka zur Heide an der Berliner Allee mitten in Düsseldorf. Bin da auch immer schon mal wieder einkaufen gewesen. Ja, und habe mich immer gefragt, wer zur Hölle setzt sich da mitten in einen Supermarkt gegenüber von einer SB-Fleischtheke hin und trinkt ganz in Ruhe sein Gläschen Champagner und warum? Und ist das nicht irgendwie ein ganz seltsamer Ort?
Ich glaube, dass es vielen so geht. Ich glaube, dass viele denken, was ist das eigentlich für ein Laden? Was ist das eigentlich für ein Ort? Und vielleicht auch denken, ich würde da eigentlich selber auch gerne mal mich an die Bar setzen, aber dann doch irgendwie, man kommt nicht dazu, man traut sich vielleicht auch nicht. Man denkt sich, ach, jetzt hier 13,50 in einem Supermarkt für ein Glas Champagner hinlegen, ist ja auch irgendwie absurd. Aber du hast es jetzt gemacht und du kannst uns sozusagen als Veteran dieser Angelegenheit berichten, wie es war. Ich muss sagen, ich war auch schon mal an dieser Weinbar, ich war noch nicht an der Champagnerbar. Ich war aber mal bei einem Champagner-Tasting bei Zuheide, also ich bin auch keine Unbekannte für dieses Thema. Und ich habe sofort gedacht, als du erzählt hast, dass du das machen wirst, da wirst du auf jeden Fall wahnsinnig viel mitnehmen, weil man da, glaube ich, auch ein bisschen was über Düsseldorf lernen kann, oder?
Unbedingt. Also die Weinbar, die ist ja noch ein bisschen mehr mitten im Leben und die Champagnerbar ist so ein bisschen abgegrenzt und die muss man finden, so wenn man sich durch die Veuve-Clicquot-Regale gekämpft hat und am Dom Pérignon vorbei.
Dann links neben dem.
Genau, links neben dem.
Links neben den Magnumflaschen praktisch. Nee, rechts neben den Magnumflaschen, glaube ich sogar.
Ja, dann sind da so sehr schöne, gemütliche, ich glaube auch teure, grüne Sesselchen. Und auf die setzt man sich. Und ja, also irgendwie hat das so eine Hürde auch. Weil ich denke, das ist ja auch alles irgendwie wahnsinnig teuer. Und die Leute, die sich da hinsetzen, haben wahnsinnig viel Geld. Und man muss gut angezogen sein. Und ein dickes Portemonnaie mitbringen und dann ist das irgendwie auch so eine entsprechende Atmosphäre. Und dementsprechend bin ich da hingegangen und hatte tatsächlich ein paar Vorurteile und habe irgendwie so auch mit mir gekämpft und wusste gar nicht so, gehst du jetzt wirklich früher Nachmittag, gehst du da jetzt wirklich hin und setzt dich da mutterseelenallein hin und trinkst deine Gläschen Champagner und guckst mal, was passiert. Und habe so ein bisschen mit mir gekämpft, aber ich habe es dann das gemacht.
Tapfer durchgestanden. Wer es im Hintergrund klappern hört übrigens, wir sind im Eltern-Kind-Büro der Rheinischen Post, was wirklich sehr, sehr schön ist. Meine Tochter findet es ganz toll und klappert gerade mit ihren Stiften. Und wahrscheinlich muss ich gleich helfen, weil ihr Stifte runtergefallen sind. Ja, du beschreibst das sehr schön in deinem Text, die Absurdität dieser Situation so ein Stück weit, was ja wahrscheinlich auch einfach damit zu tun hat, was man so mit Champagner trinken verbindet.
Ja, also ich hatte in meinem Leben, ehrlich gesagt, bisher keine Berührungspunkte mit Champagner.
Null?
Also, wirklich null, ja.
Krass.
Also ich habe mal eine Flasche geschenkt.
Ich stehe jetzt auf wie Maria Antoinette, wie krass, dass du die Champagner getrunken. Das kann passieren, ja.
Wahnsinniger. Also ich habe mal eine Flasche Champagner geschenkt bekommen zu einem schönen Anlass, aber die liegt bei mir auch noch ungeöffnet, weil ich immer gedacht habe, die machst du mal auf.
Okay, ist die schon älter oder ist der Anlass noch nicht so lange her? Irgendwann wird er ja auch schlecht, ne?
Es geht, aber ich habe ja gelernt, man kann ihn liegen lassen.
Okay, ja. Okay.
Ja, und dann ist das so eine ganz neue Welt, die man betritt. Und
aber warte mal, also du hast Champagner geschenkt bekommen. Für dich ist das was, das trinkt man nicht einfach mal so an einem Samstagabend oder weiß ich auch nicht, sondern zu einem wirklich besonderen Anlass.
Ja.
Also das suggeriert ja schon, Champagner ist kein Wein wie jeder andere.
Genau.
Und ich meine, es stimmt ein Stück weit, weil Champagner ist ja durch quasi diese Regelungen, dass er aus einem ganz bestimmten kleinen Gebiet in Frankreich kommen muss und auf eine ganz bestimmte Weise hergestellt werden muss, ja an sich ein verknapptes Luxusgut praktisch. Das steckt ja schon im Produkt mit drin. Aber du hast ja jetzt relativ viel Champagner für diese Recherche getrunken, wobei ich mitgezittert habe, so viel war es gar nicht. Ich hätte dich für trinkfester gehalten. Ist es denn so? Ist der Champagner seinen Ruf wert?
Also ich glaube, das ist echt eine total persönliche Frage. Ich war überrascht, dass es schmeckt. So, also nicht, dass es an sich schmeckt, sondern dass es auch wirklich gut schmeckt. So, also nicht, dass man das trinkt und dann denkt, ja,
kann man trinken.
Okay. Sondern, dass man es trinkt und denkt, ja, huch. Hm. Also das ist ja doch mehr als nur ein bisschen Blubber und Schaum im Mund, sondern da ist echt Geschmack hinter. Und wenn man unterschiedlich probiert, stellt man auch unterschiedliche Nuancen fest. Und
so ein bisschen wie mit Austern. Ne? Man denkt sich so, okay, also Austern sind ja auf jeden Fall irgendwie teuer und vielleicht auch ein bisschen luxuriös und hier in Deutschland auch nicht so weit verbreitet, dass man sie isst. Und dann denkt man sich, jetzt probiere ich meine Auster, halte ich das überhaupt aus, so eine glibberige Auster zu essen? Und dann sind viele Leute erstaunt, dass sie ihnen tatsächlich schmeckt und nicht nur einfach irgendwie ein weirdes Erlebnis ist, was dann auch, wo man seinen Kindern von erzählen kann, so ungefähr.
Ja, absolut. Und also was mir natürlich auch geholfen hat, war die Leidenschaft derjenigen, die in dieser Bar arbeiten. Das ist einmal der Chefsommelier Björn Zimmer, der über Champagner spricht wie Kinder über Weihnachten, hab ich so das Gefühl gehabt. Also so voller, also die Augen strahlen.
Echt?
Und
das klingt süß.
Ja, und der kommt eigentlich aus der Sternegastronomie und hat in einem Sternerestaurant als Sommelier gearbeitet. Und das ist natürlich eine sehr unterschiedliche Arbeit. Also da hast du Leute, die Rotwein trinken, Portwein trinken, Riesling trinken, was auch immer, auch Champagner. Und der ist dann an diese Champagnerbar gegangen, wo es nur noch ein Getränk gibt, nämlich Champagner. Mhm. Und da hat er sich im Vorfeld gedacht, ist das nicht ein bisschen langweilig, nur noch ein Getränk? Und er hat mir erzählt, dass er sich da geirrt hat. Mhm. Und dass die in der Bar haben die schon allein 250 verschiedene und er Krass. Sagt, er könne einige davon, also gar nicht so wenige, auch blind davon auseinanderhalten.
Wow, das ist eine ganz schöne krasse Leistung. 250 ist auch irre, ne? Wenn man sich überlegt, aus welchem kleinen Gebiet das in Frankreich kommt, dass da überhaupt so viele verschiedene hergestellt werden. Wir müssen dann, glaube ich, jetzt mal wirklich darüber reden, wie kommt es eigentlich, dass in einem Supermarkt, und sei es ein Supermarkt in Köniä in Düsseldorf, eine Champagnerbar ist?
Tja, also wer schon mal in diesem Untergeschoss bei Edeka zur Heide war, der stellt ja fest, dass es da relativ viel Gastronomie gibt. Also da gibt es ja einmal ein Gourmet-Restaurant, den Setzkasten, die haben mittlerweile auch einen Michelin-Stern. Es gibt eine Mozzarella-Bar, es gibt ein Meat-Atelier, heißt es, glaube ich, da kann man Schinken.
Steak
was
und Burger
auch immer
kann man
essen.
Da essen. Und eine Schinkenbar, die ist super, die liebe ich ja sehr, ne? Die Schinkenbar finde ich ja gut. Bin ja ein bisschen Buddy-Buddy mit dem Schinkenmeister. Ein Schinkenmeister, es gibt einen Schinkenmeister, habe ich mal eine Geschichte drüber gemacht. Der ist Spanier und hat tatsächlich, das ist ein Beruf bei denen. Schinken schneiden ist ein Beruf. Wie du den Schinken richtig schneidest. Weil du musst dir vorstellen, diese Schinkenteile, ich weiß nicht, ob du das schon mal gesehen hast, aber diese Beine, die sind ja teilweise 36 Monate lang gereift, also älter als mein Kind. Und damit gehen die halt total respektvoll um, das, was ich daran so toll finde. Ne? Die sagen halt, hier einfach mit der Maschine Scheiben runterhobeln und auf Brot legen mit Butter und so. Ein Salzgürkchen kommt nicht in Frage, sondern das musst du auf eine ganz bestimmte Weise schneiden, damit du eine ausgewogene Scheibe hast, wo das Fett und das Fleisch in ganz bestimmter Weise harmonieren. Und dann musst du das auf eine bestimmte Weise essen, damit du wirklich das volle Aroma dieser langen Lebenszeit dieses Schweins, das auf der Iberischen Halbinsel durch irgendwelche Eichenwälder gelaufen ist und Eichen gefressen hat und kilometerweit gelaufen ist, damit es diese feine Marmorierung hat, Henning. Das musst du alles auf der Zunge dir zergehen lassen. Da schluckst du Terroir praktisch. Da sind wir ja praktisch schon beim Champagner, ne?
So. Unbedingt. Naja, und diese Familie Zurheide, die ja einige Edeka-Märkte auch im Ruhrgebiet betreibt, in Bottrop und in Oberhausen, die sind einfach ein hohes wirtschaftliches, persönliches Risiko auch eingegangen, was ich tatsächlich auch beeindruckend finde, wenn man bedenkt, das hätte ja auch wirklich gut schief gehen können. Also das ist ja schon eine Überlegung. Man sagt, ja, also 10 Meter oder 20, 30 Meter weiter steht das feuchte Toilettenpapier und 100 Meter weiter der Kochschinken abgepackt und in dieser Atmosphäre, da bringen wir jetzt richtig gute Gastronomie unter.
Und, zumal in einem Keller.
Zumal in einem Keller,
ist ja ein Untergeschoss,
wo kein Tageslicht ist, ja. Wo nur Neonlicht herrscht. und da eine Atmosphäre zu schaffen, in der man sich auch als Skeptiker wie ich tatsächlich auch wohlfühlen kann, das finde ich schon einigermaßen spektakulär auch.
Ja, das stimmt. Okay, nun warst du da, du hast dich überwunden, hast dir eine FAZ geschnappt zur Tarnung, damit keiner merkt, dass du in Wirklichkeit gar kein Champagnertrinker bist. Bist ins Untergeschoss gefahren, hast noch eine Runde gedreht und dann schließlich den Gang angetreten und hast dich da hingesetzt, schön am 4 Uhr nachmittags, was eine gute Zeit für Champagner ist, wenn du mich fragst.
Die beste.
Die beste, klar. Nur es war leer, ne? Es war nicht so voll am Anfang.
Nee, es passierte tatsächlich nicht so wahnsinnig viel.
Konntest du dich erstmal akklimatisieren?
Ja, wobei man sich natürlich fragen muss, was heißt schon viel, also für so einen Mittwochnachmittag? Womit rechnet man da eigentlich und was muss da passieren? Und es kamen immer mal wieder Gäste und die auch schön ordentlich tranken, aber es war jetzt nicht so, dass man sich da irgendwie…
Na gut, es gab keine Kneipenschlägerei.
Genau, es gab keine Kneipenschlägerei, komischerweise.
Ja. Aber wer kommt denn dahin? Wer sitzt da? Was sind das für Leute? Weil, ich meine, man muss ja ehrlich sagen, Champagnerbar in einem großen Supermarkt in Düsseldorf, Klischee-Matsch. Also da habe ich ja schon Bilder vor Augen, wer da kommt.
Also ich war insgesamt zweimal da und es war zwar beide Male an Mittwoch, aber ich habe festgestellt und das bestätigen die Betreiber mir auch, die dann natürlich möglicherweise ein Interesse daran haben, das auch so zu erzählen, aber es war auch tatsächlich mein Eindruck, dass es relativ gemischt ist. Also du hattest da die Runde aus Businessleuten, die nach der Messe, die wahrscheinlich auf der Messe, ich weiß gar nicht, was da war für eine Messe, die da wahrscheinlich irgendwelche guten Deals gemacht haben.
Ich glaube, die Einzelhandelsmesse war.
Genau, so. Und die haben da wahrscheinlich irgendwelche guten Deals gemacht und haben gesagt, so, jetzt trinken wir noch ein Gläschen Champagner, weil das war ein guter Geschäftstag.
Ja, aber glaube, weißt du, warum die auch da sind? Ich habe nämlich so eine Gruppe auch irgendwo in einem DM beobachtet. Die gucken sich auch Läden an.
Ja, auf
also
jeden Fall.
Also ich vermute, die kommen auch dahin, weil sie mal gucken wollen, wie funktioniert Einzelhandel woanders. Und das ist ja ein total spannendes Einzelhandelskonzept letztendlich.
Ja, auch relativ einzigartig. Also das muss man ja auch sagen.
Naja, vor allen Dingen, wenn du erstmal ein, zwei Champagner in der Rübe hast, ja, dann kaufst du natürlich das teurere feuchte Toilettenpapier.
Unbedingt.
Also ich jedenfalls. Festgestellt an der Weinbar. Da ist man dann großzügig und denkt sich, hey, hier rosana Gin, den brauche ich.
Unbedingt, genau. Naja, und die haben, also das war so eine Runde aus Herren, die da kamen und die haben dann auf umständlichen Business-Englisch über Cognac philosophiert und
während sie Champagner tranken. Das ist auch eine Welt für sich, ne?
Absolut. Auch eine, die sich mir nicht erschließt. Und die tranken zwei Gläschen, gingen dann wieder und dann kam irgendwann ein Herr, ich glaube, ohne ihm zu nahe treten zu wollen, der schon eher in unsere Klischee-Vorstellungen passt, in so einem teuren Stoffsakko, grau und der dann da seine Begleitung empfangen hat, die wenig Worte brauchten, aber viel Körperkontakt und das war sehr eindrucksvoll.
Die haben geknutscht?
Ja, sehr, okay. Also sehr laut und sehr lang.
Laut?
Laut, ja.
Okay, wie macht man das denn? Ja, krass. Das sieht man auch nicht mehr so oft heutzutage, ne?
Nee, auch so hemmungslos. Also,
aber vor dem Champagner, nicht nach dem Champagner?
Nee, vor.
Achso, ja. Okay, interessant. Ja, ja. Also es war so Standard bei denen.
Offensichtlich.
Okay, das ist ja auch interessant, ne? Man verbindet ja mit Champagner trinken so, sagen wir mal, Leute, die Manieren haben. Und das ist natürlich auch ein krasser Gegensatz zu so einer recht demokratischen, offenen Veranstaltung, weil die Tatsache, dass das in einem Supermarkt ist, muss man ja sagen, heißt das ja auch, jeder, der da vorbeikommt, kann da ja auch ran. Ne?
Ja.
Wobei schon die Hemmschwelle ein bisschen größer ist bei der Champagnerbar, glaube ich auch, weil die ja so ein bisschen wirklich baulich abgetrennt ist durch die Regale und durch diese Ausstattung. Aber trotzdem ist das ja was anderes, als wenn du, sagen wir mal, eine Champagnerbar mit einer Tür irgendwo hinstellst, wo du mal erstmal durchgehen musst.
Das stimmt. Also ich habe ja bei solchen Veranstaltungen immer Angst, wenn ich da hinlaufe, dass mich einer anspricht und ich dann was kaufen muss, so, weil ich das Gefühl habe, okay, der berät mich jetzt und jetzt muss ich was kaufen hier. Und was ich echt interessant fand, war, so wenn man da länger sitzt, dann sieht man einfach, wie selbstverständlich die Leute, also da liegt ja der Champagner auch in Regalen, so hinter Glastüren zum Mitnehmen.
Ja.
Also man muss den ja nicht nur da trinken.
Selbstbedienung.
Und da gehen einfach relativ viele Leute ganz völlig selbstverständlich hin und greifen ins Regal und nehmen zwei Fläschchen irgendwas raus und packen das in ihren Einkaufswagen, wo Backmischung und sonst was drin liegen. Und ja, also es ist vielleicht für andere doch auch schon normaler als für mich. Mhm. So.
Ja, das ist eine interessante Frage. Wie viele Menschen trinken eigentlich regelmäßig Champagner so als Getränk für den ganz normalen?
Also Björn Zimmer, der Sommelier da, der sagte zu mir, dass es in Deutschland halt verbreiteter sei, teure Fläschchen zu verschenken, als selbst zu trinken. Und dass man so ein bisschen gewohnt sei, in Deutschland mit so einem Billigsekt anzustoßen. Und das hat sich irgendwie so etabliert. Und Leute trinken vielleicht eher Rotkäppchen als Champagner und glauben dann, sie tun sich was Gutes. So. Und das ist natürlich auch am Ende eine Frage des Preises. Das kann man da schon mal schnell vergessen, weil ein Gläschen hat ja 0,1 Liter und für dieses Gläschen legt man da schon mal schnell 14 Euro auf den Tisch und das muss man sich halt auch leisten können.
Ich halte dich ja nicht unbedingt für einen passionierten Sekttrinker, wenn ich das mal so sagen darf. Liege ich da richtig? Jetzt vorher, vor deiner Champagner-Experience?
Ja, also wenn du mit passioniert meinst.
Im Sinne von, du greifst auch mal freiwillig zu einem Glas Sekt und nicht nur, weil jetzt jemand gerade es zum Anstoßen bereitgestellt hat.
Also ich bin tatsächlich so, also Sekt gibt es eigentlich nur zu einem Anlass.
Ja. Aber du trinkst schon Sekt, also hast nichts gegen Sekt mit anderen Worten.
Nee, ich habe nichts gegen Sekt, aber durch diverse Besuche an der Mosel habe ich auch irgendwie meine Vorliebe für guten Sekt, wenn ich das mal so sagen darf,
Winzerland
entdeckt.
Ja. So schön heißt in Deutschland, wo jeder Sekt vom Winzer letztendlich kommt, aber ja. Nee, also meine Frage zielt darauf ab, da du ja jetzt die süßen Perlen des Champagners auf der Zunge hattest, ist denn der Preis eigentlich aus deiner Sicht gerechtfertigt?
Tja, also das ist eine schwierige Frage. Also es gibt ja auch Flaschen, die kosten 35 Euro, sagen wir mal. 30, 35, 40 Euro, dafür gibt es ja auch da Champagner. Und das ist natürlich für eine Flasche relativ viel Geld. Aber das ist dann schon auch ein sehr gutes Getränk. Das muss man natürlich auch sagen. Also wenn man jetzt eine Party feiert mit weiß ich nicht wie vielen Gästen, dann kann das, glaube ich, ein bisschen ausufern. Aber wenn man sich das so mal zu zweit oder zu dritt oder wie auch immer zu vierten Fläschchen teilt, dann ist das schon, dann geht das wahrscheinlich, weil das ist natürlich pure Handarbeit. Also man darf das ja nicht ins Verhältnis setzen zu einem Rotkäppchen-Sekt, wo einfach sehr, sehr viel industriell produziert wird, wo Maschinen arbeiten und die in der Champagne haben halt ein 200-seitiges Handbuch, wie sie diesen Champagner produzieren dürfen und das ist halt fast ausschließlich Handarbeit und das hat natürlich seinen Preis.
Ja. Wir haben noch gar nicht erklärt, dass diese Champagnerbar ja gar nicht von den Zuheides selber betrieben wird, sondern von zwei Champagnerverrückten.
Nicht nur jedenfalls. Also das ist so eine Kooperation zwischen Zuheide und dem Champagner-Club. Und der Champagner-Club wird betrieben von Corinna Dosch und Raphael Mittmann, die eigentlich im Hauptberuf eine Kommunikationsagentur in Düsseldorf führen, unter anderem für Zuheide arbeiten, aber wahnsinnig passionierte Champagner-Trinker und Kenner geworden sind. Die haben sich da irgendwie reingefuchst und damit angefangen, wenn sie irgendwie einen guten Arbeitstag hatten, sich Champagner-Gläschen zu gönnen und ja, haben da irgendwie so eine Leidenschaft entwickelt und reisen regelmäßig in die Champagne und holen da Champagner direkt von den Winzern und lernen die Winzer auch kennen und haben da jetzt mittlerweile auch sehr gute Kontakte. Naja, und die haben dann einen Champagner-Club gegründet und das klingt natürlich für sich genommen auch schon wieder
High Class.
Ja, absolut und bisschen skurril auch. Aber das darf man sich jetzt nicht wie einen Verein vorstellen, wo die Leute sich irgendwie zu irgendwelchen seltsamen, skurrilen Treffen auf Schlösser zurückziehen, sondern das ist eine Interessengemeinschaft. Die beiden Betreiber fahren quasi in Champagne und holen Champagner und schicken den dann an ihre 150 Mitglieder und die freuen sich dann darüber, dass sie nicht selber hinfahren müssen, aber trotzdem ein außergewöhnliches Tröpfchen da bekommen.
Sehr spannend. Was ist nun dein Fazit dieser Geschichte? Was hast du über Düsseldorf gelernt?
Naja, also Düsseldorf ist ja eine Stadt, die irgendwann mal mit Vorurteilen schon auch überzogen wird und wo man denkt, ja klar, die Königsallee und bei Louis Vuitton stehen sie montags morgens schon Schlange, um da irgendwie ein Handtäschchen für ein paar hundert Euro zu kaufen oder ein paar tausend, ich weiß es nicht.
Ich würde sagen, wenn es 100 wären.
Und es ist alles so ein bisschen schickimicki und dann gibt es da auch noch eine Champagnerbar in einem Supermarkt und na klar und irgendwie lädt das so auf den ersten Blick ein, dass man denkt, okay, alle Klischees werden wieder bestätigt. Also mein Eindruck ist oft ja auch, wenn man auch mit Düsseldorfern spricht und mal einen Blick hinter Klischees wagt, dass es so schlimm gar nicht ist und dass es manchmal auch nur so einen Schein hat und da aber in Wahrheit auch manchmal einfach Leute sind, die lebensfroh sind, die Interesse haben an guten Produkten und natürlich ist das manchmal auch ein bisschen lustig so, aber die Ernsthaftigkeit, mit der das betrieben wird, finde ich dann auch schon irgendwie rührend und da muss man dann irgendwie, so wie ich selber mit Vorurteilen gekommen bin, muss man glaube ich auch ab und zu mal sehen, dass man sich mit Dingen auch mal auseinandersetzen darf und dann feststellt, okay, also irgendwie meinen die das brutal ernst und hier setzt sich offensichtlich auch ab und zu mal ein Student hin und trinkt ein Glas und so seltsam einem das vorkommen mag, aber so ist es.
Willst du wieder hingehen?
Sehr gute Frage. Ich würde es nicht ausschließen, aber ich habe es jetzt noch nicht geplant. So. Also weil da auch wieder in meinem Kopf irgendwie die Frage ist, zu welchem Anlass würde ich da hingehen? Also ich würde mich jetzt nicht einfach nochmal an einem Mittwochnachmittag da hinsetzen.
Warum eigentlich nicht?
Vielleicht, das ist so ein bisschen die preußische Erziehung. Ne? Also irgendwie, man muss was geleistet haben, um sich zu belohnen und
mach's am Freitagabend.
Ja, das ginge schon eher. Beim Pizza isst man erst die Rand, weil erst kommt die Arbeit, dann das Vergnügen.
Wirklich?
Ja, so ein bisschen.
Interessant.
Ist das mein...
Das ist dein Ethos?
Ja.
Okay, ich bewundere das, aber teile es nicht. Ich habe das schon gemacht am Freitagnachmittag, wenn ich noch eine Stunde hatte zwischen fertig mit der Arbeit und ich muss das Kind wieder sozusagen übernehmen, habe ich mich da hingesetzt und an die Weinbar, nicht an die Champagnerbar, muss ich sagen. Aber ich glaube, das mache ich auch demnächst mal an die Champagnerbar, weil ich das einfach so spannend fand, wer da rumläuft. Und da sieht man ja auch noch ein bisschen mehr. An der Weinbar ist ja man ja noch mehr mitten im Laden.
Ja.
Du hast vorhin mitten im Leben gesagt, habe ich ein bisschen geschmunzelt, weil ich finde, man ist mitten im Leben und mitten im Laden und kann die Leute einfach beobachten und denen auch zuhören, wenn sie erzählen. Und da sind dann totale Weinnerds dabei, aber auch ganz normale Leute irgendwie, ne? Und das ist natürlich auch spannend. Und man kommt auch ins Gespräch, man ist ja in Düsseldorf.
Ja, aber also Leute, die aber Wissen vortäuschen, sind natürlich auch da, ne? Das ist ja auch immer interessant.
Das
also,
ist auch sowieso das Unterhaltsamste von allem, wenn der Sommelier so heimlich mit den Augen rollt.
Ja, und die dann irgendwelche irgendwo aufgeschnappten Parolen wiedergeben, aber die dann auch nur so halb irgendwie an sich schon stimmen und zu dem Thema gerade überhaupt nicht.
Ja.
Und dann haben die aber irgendwie die größte Ahnung, von denen man denkt, wo haben die sich hierhin eigentlich verlaufen so und was machen die hier? Und die hauen dann raus, das sind doch Noten vom roten Apfel und der Sommelier nickt zustimmend und aufmunternd.
Ich frage mich dann natürlich auch mal sofort im Umkehrschluss, was denken die über mich? Und
deswegen hatte ich mir eine FAZ mitgenommen.
Ja, na klar, man denkt dann auch so, wie represente ich jetzt hier sozusagen. Ja. Ich hatte auch meinen Einkaufswagen teilweise dabei, da liegen dann ja auch noch Sachen drin, die sehr viel über mich verraten.
Großartig.
Und dann habe ich, hatte ich die Situation, da habe ich zu dem Sommelier gesagt, wissen Sie, ich weiß überhaupt nicht, was ich trinken will. Ich bin total verspannt. Ich bin total gestresst. Ich brauche irgendwie was mich runterholt, aber und vor allen Dingen nicht überfordert. Ne, so eine Sache, wo ich dann denke so, ich könnte auch Rotkäppchen-Sekt trinken wahrscheinlich. Aber er hat mir einen super Wein empfohlen. Das hat er echt gut gemacht.
Was hat er dir denn gegeben?
Weiß ich doch nicht mehr.
Ja, hätte ja sein können, dass du dir das dann aufgeschrieben hast und gedacht hast so.
Nee, so, es wäre schön, wenn ich so organisiert wäre, aber nee. Aber weil ich auch denke, das war für diese Situation genau das Richtige, aber für die nächste Situation passt es wahrscheinlich nicht mehr. So.
Ich hatte auch ein totales Problem mit diesen Champagner-Namen zu merken. Weil
die sind auch so lang.
Weil das alles so lang ist und Blanc de Blanc, Blanc de Noir so weiter. Und
what the what?
So, ja, das musste ich mir abfotografieren.
Du musst erstmal lernen, was das eigentlich alles bedeutet und so. Ja, das stimmt. Beim Champagner ist es nochmal eine eigene Wissenschaft. So, das Kind ist eingeschlafen, das ist schön. Schnarcht, wie man hört, mit verstopfter Nase. Das ist wirklich krass, so weit laut hat die noch nie geschnarcht. Henning, es war ein Fest. Vielen herzlichen Dank für diese spannende Geschichte.
Ich bedanke mich.
Das war sie, eine kleine österliche Bonus-Episode des Aufwacher-Podcasts, der eine kleine Feiertagspause einlegt. Schön, dass ihr zugehört habt. Ich hoffe, es hat euch so viel Spaß gemacht zu hören, wie es mir Spaß gemacht hat, dieses Gespräch zu führen. Wenn ihr uns was sagen möchtet, könnt ihr das wie immer tun an aufwacher@rp-online.de oder ihr könnt mir eine WhatsApp schicken an 0160 80 80 844. Und jetzt wünsche ich euch noch schöne Feiertage. Prost! Am meisten Spaß macht Brunch, wenn man ihn mit netten Leuten teilt. Erzählt heute jemandem, den ihr kennt, von diesem Podcast. Danke.
Ganz egal, wer du bist oder welchen Lifestyle du lebst, sei gut zu dir. Iss gut, wie du bist. Wir von Dean & David helfen dir dabei, dass du das genießen kannst, was dir wirklich gut tut. Frische Bowls, Salate, Curries und mehr. Mit vollem Geschmack und besten natürlichen Zutaten. Besuch uns in deinem Dean & David Store in der Nähe oder lass dir alles ganz einfach nach Hause oder ins Büro liefern. Unter deanandavid.com.